Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM. Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. So, liebe Hörer, heute habe ich einen ganz tollen Gast, Rainer Heinzelmeier. Hallo, Rainer.
Hallo, Anthony.
Und wir beide kennen uns, ich glaube, wir müssten raten, aber es ist weit über ein Jahrzehnt, dass wir beide uns kennen. Eher 15 Jahre oder so, glaube ich.
Ja, würde ich sagen.
Das und wir kennen uns noch aus unserer, kann ich glaube ich so sagen, gemeinsamer IT-Zeit, also aus Zeiten, wo wir beide in der IT-Industrie tätig waren.
Das ist richtig, ja.
Und Rainer, du machst so wie ich ja heute auch was völlig anderes auf eine Art. Und der Grund, warum wir heute hier sitzen, ist zweierlei. Also einmal, weil ich dachte, es wäre ganz spannend mal zu hören, was du tust auf der einen Seite. Auf der anderen Seite für die Hörer natürlich super spannend, wie du, und da können wir ja gleich verraten, wie du in das Reich der Mitte gelangt bist. Also weiß ja jeder, Reich der Mitte, China. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Vielleicht am leichtesten, du erzählst mal ganz kurz von dir, wo alles anfing, wie du zu deiner heutigen Geschäftsidee kamst und wie, und das interessiert mich ja am meisten, wie das dann dazu kam. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, müssen wir unbedingt eine Sendung machen, dass du plötzlich mit China eine Verbindung hast, die ist ja schon ein bisschen länger, die ist jetzt nicht irgendwie erst seit gestern. Und da dachte ich, wir fangen mal an. Rainer, erzähl mal, was du machst und wo du sozusagen herkommst in kurzer Form.
Alles klar, Anthony. Dann zunächst erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich hier endlich auch mal mit dabei sein darf und verfolge das ja auch schon über eine ganze Weile sozusagen online. Und ja, wie ich zu China komme, das ist eigentlich relativ schnell erzählt, weil als ich Mitte der 80er Jahre mein Abitur gebaut habe, wusste ich eigentlich vor allem, was ich nicht machen wollte und weniger genau, was ich machen wollte, und habe mir dann überlegt, ich suche mir einfach mal ein bisschen was Exotisches und habe in München angefangen, Sinologie zu studieren. Und ja, nach zwei Jahren, beziehungsweise nach zwei Semestern, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Allerdings hat das mit dem Spracherwerb nicht so hingehauen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Und da dachte ich mir, also entweder ich lasse das jetzt wieder bleiben oder ich fahre dorthin vor Ort und ja, und lerne das einfach mal richtig. Und war dann ein Jahr auf Taiwan, habe dort studiert und gearbeitet und bin zurückgekommen und habe dann eine Ausbildung zum Übersetzer und Dolmetscher gemacht für Chinesisch und Englisch und im Fachbereich Wirtschaft.
Und jetzt muss ich dich gleich schon mal stoppen, da ja. Falle ich sofort in Ohnmacht. Ja? Wir beide haben uns kennengelernt in den 90ern und da warst du in der IT-Industrie. Das ist für mich quasi so weit weg von Sprache, Übersetzen, Chinesisch, Asien. Und das, wie wahrscheinlich viele, die das hören, auch wissen, das Leben hat schon spannende Wege. Wir selber machen Dinge und das ist auch super spannend. Und dann machen wir plötzlich was anderes. Und dann führt das alles wieder zu dem, was wir vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren begonnen haben. Führt das wieder zusammen und plötzlich kann man das kombinieren aus dem einen Bereich mit dem aus dem anderen Bereich. Aber ich hätte in meinem Leben, wenn mir jemand gesagt hätte, wir wetten jetzt um 100 Euro oder damals wahrscheinlich 100 Mark, Rainer, den kennst du ja, oder als wir uns kennengelernt haben, hat Rainer irgendwas mit Übersetzung zu tun, ich hätte jede Wette verloren. Ja.
Es ist letztendlich genauso, wie du sagst. Die Wege sind unergründlich und ich versuche einfach im Leben sozusagen, wenn sich Chancen bieten, die einfach auch wahrzunehmen. Und so bin ich letztendlich auch in der IT-Industrie gelandet, mit der ich ja ursprünglich überhaupt nichts zu tun hatte.
Und das ist interessant, war bei mir ja genauso. Also, jetzt verrate ich mal den Hörern was die meisten natürlich nicht wissen können. Ich habe Lebensmittelingenieurwesen studiert, also Lebensmittelchemie, und bin auch nur über das Programmieren der Rezepturcomputer bei der Nestle dazu gekommen, in die IT-Industrie zu gehen. Also es ist sozusagen genauso irre, wenn man sich überlegt, dass sie eigentlich weiß, wie man Schokolade macht und andere Sachen, und dann am Schluss in der IT-Industrie und in sozusagen in der IT-Industrie und darüber dann über Vertrieb und Vertriebstrainings und Marketing bei uns hier in unserer Firma gelandet bin. Also wie man es auch immer anguckt, ich finde das immer spannend, wo das so alles zusammenkommt. So, und dann hast du, ich meine, das ist ja schon ein großes Thema. Es ist ja lange davor, bevor China irgendeine Signifikanz hatte außerhalb ihrer eigenen Sphären. Also ich meine, China war zwar immer irgendwo bedeutungsvoll auf eine Art, aber war ja sehr verschlossen, so wie ich das ja, in meiner Erinnerung habe.
Absolut, ja, bis Mitte der 80er Jahre.
Kam ja da nahe quasi niemand rein, ja. Und das, wenn man so will, das war ja quasi Zufall. Wenn du jetzt ein anderes Land dir ausgesucht hättest, dann wäre das sicherlich nicht so bedeutungsvoll geworden, wie heute China ist. Also ich finde ja, China wächst ja in der Bedeutung dramatisch.
Kann ich nur bestätigen.
Und also ich empfinde das als Zufall. Du kannst natürlich sagen, war deine Weitsicht, aber ich glaube, dass das eher, du hast eben überlegt, was du machen willst und bist dann quasi da gelandet. Und dann hast du in Taiwan gelebt und...
Ja, dort studiert, die Sprache gelernt.
Und die reden ja Chinesisch?
Die reden Chinesisch, die reden als Hochsprache Mandarin.
Ja.
Und bin dort, also wie du das eben schon erwähnt hattest, ist es tatsächlich so, deshalb ist es auch Taiwan und nicht die Volksrepublik geworden seinerzeit. Das war, nachdem es auch eine relativ kurzfristige Entscheidung war, viel einfacher nach Taiwan zu gehen, als in die Volksrepublik zum Studieren. Also es wäre es seinerzeit auch gegangen, allerdings wäre der Vorlauf erheblich länger gewesen. Also hätte sicherlich ein halbes Jahr Vorbereitungszeit bedarft und letztendlich nach Taiwan ging das innerhalb von 6 Wochen. Also ja. Das war, da ist die Entscheidung sozusagen deswegen gefallen, dorthin zu gehen. Und nachdem war auch die Empfehlung von der Universität in München seinerzeit, dann nach Taiwan zu gehen. Und ja, dann habe ich das gemacht. Kurz entschlossen, naiv mit, weiß ich nicht, Anfang 20 und ist alles gut gegangen.
Ja, und dann warst du fertig, bist zurückgekommen, warst Übersetzer dann auch unter anderem.
Ja.
Und du kannst das heute noch? Kannst du heute, also weiß ich ja nicht, aber kannst du heute noch das übersetzen, wenn du...
Doch, kann ich durchaus. Also ich bin jetzt sicherlich nicht so schnell und versiert wie jemand, der das seit 20 Jahren Tag ein, Tag aus macht. Aber selbstverständlich kann ich Texte übersetzen und spreche die Sprache auch für den Hausgebrauch fließend. Und weil ich dort wirklich auch eine fundierte Ausbildung habe. Mhm. Und letztendlich ist es ja so, du hast es eben schon erwähnt, vor 30 Jahren, also Mitte der 80er Jahre mit Deng Xiaoping, hat auch die Öffnungspolitik in China begonnen. Mhm. Und 1989 war dann die Niederschlagung der Demokratiebewegung, ja. Kann sich vielleicht der eine oder andere auch noch daran erinnern. Ja. Und ich sag mal, dort war eigentlich der chinesische Markt, wenn ich das mal so nennen darf, schon einmal kurz vorm Abheben und ist dann sozusagen über Nacht in sich zusammengebrochen. Und ja, da musste ich mir sozusagen Gedanken machen, wohin ich dann gehe, weil letztendlich war mit Chinesisch dann nicht so viel Kontinuität in den Broterwerb reinzubringen, ja. Dass das planbar gegangen wäre. Und so bin ich ja wie die Jungfrau zum Kind in der IT-Industrie gelandet und habe ein zweites großes Steckenpferd von mir kennengelernt, nämlich den Vertrieb. Ja. Und bin letztendlich dann knapp 20 Jahre im IT-Vertrieb gewesen, in ja allen Positionen, angefangen wirklich von der Pike auf Vertriebsinnendienst bis über Vertriebsaußendienst, verschiedene Managementpositionen. Und ich war zuletzt Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft eines amerikanischen IT-Distributionskonzerns.
Und das ist ja, wenn ich das mal sagen darf, so weit auseinander, wie zwei Welten nur sein können. Amerikanischer Konzern kenne ich ja auch gut und vorher China. Ja, also ja. Wahrscheinlich sind die sich heute wieder ein bisschen näher, wenn man die Wirtschaftserfolge anguckt der Chinesen. Die kann man ja vielleicht auch mal überlegen, wo die herkommen. Aber wenn man die anguckt, dann sind die heute ja dann sehr erfolgreich. Und das war ja vom alten China, wenn man das so will, vor der Öffnung, natürlich weit weg von. Ja, also da war ja an kapitalistische und Unternehmerstrukturen nicht zu denken. Und heute glaube ich, weiß ich nicht, aber ich habe den Eindruck, die machen da sehr viel richtig und haben da auch eine Strategie und haben eigentlich bewiesen, zumindest als nahezu einziges kommunistisches Land, dass das da irgendwie scheinbar im Moment unter einen Hut zu bringen ist. Ja, auch wenn ich das nur in Ansätzen begreife, weil ich natürlich noch nicht so viel Zeit investiere, so reinzugucken. Aber was ich so lese und so, habe ich so den Eindruck, das geht da ganz gut. Und das führte, also das ist ja auch interessant, so eine Art geopolitisches Ereignis hat dann dazu geführt, dass du deine Karriere verändert hast.
Ja, absolut.
Sonst wärst du möglicherweise als Übersetzer oder in diesem chinesischen Thema
Kontext
drin geblieben.
Ja, irgendwie mit Sicherheit.
Im Umfeld. Und jetzt bist du dann, wann hast du dann deine eigene Firma gegründet?
Vor knapp 3 Jahren.
Okay. Also. Dann die IT-Industrie hat mich ja auch ähnlich lange begleitet wie dich und dann auch bei mir war es ja ein anderer Anlass, der Tod meines Vaters, der dann zu der Überlegung geführt hat, willst du das jetzt weitermachen? Also jedes Quartal wieder neu von vorne oder änderst du das? Und das hat ja bei uns dazu geführt, dass ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und dann bist du jetzt vor 3 Jahren und das war aber nicht jetzt der Start, oh, ich erinnere mich zurück an meine chinesischen Wurzeln, sondern du hast ja bis heute dann auch erstmal in Anführungszeichen was anderes gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, das ist richtig. Also die Motivation sozusagen vor 3 Jahren einfach den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit und einfach auch mal was grundsätzlich anderes zu machen. Das hängt vielleicht schon auch damit zusammen. Ich meine, das kennst du sicherlich auch bestens, dass ich nach, ich weiß nicht wie vielen Quartalen in amerikanisch orientierten und strukturierten Unternehmen einfach aus diesen Fesseln einfach auch mal ausbrechen wollte und einfach mit mehr Eigenverantwortung arbeiten wollte und einfach auf was Eigenes machen. Und ich sag mal, zu Beginn, als ich gerade mit, ich sag mal, dem Sprachstudium fertig war, habe ich halt auch festgestellt, dass ohne tiefere Branchenkenntnisse oder andere Kenntnisse mit der Sprache allein ist auch kein Start zu gewinnen. Also sozusagen alle Leute, die mit dir zusammenarbeiten wollen, die setzen voraus, dass du noch ein Fachgebiet wirklich gut beherrschst, was das auch immer sein mag.
Ja.
Und dann habe ich mir einfach gedacht, 20 Jahre Vertriebs- und Managementerfahrung kombiniert mit einer Sprache, die nicht jeder kann, für einen Markt, der sicherlich der interessanteste für die in der nächsten Zukunft sein wird, und zwar jetzt auch als Absatzmarkt und nicht nur als verlängerte Werkbank der Welt, wie das vielleicht in den letzten 30 Jahren der Fall gewesen ist. Das ist sicherlich eine gute Chance und ich denke, dass ich da einfach eine Nische abdecken kann, für die ein Markt besteht.
Und was bietest du jetzt konkret an für Leute, wenn die jetzt kommen? Was machst du alles?
Ich biete letztendlich Markteintrittsberatung an. Das heißt, Unternehmen, die Interesse haben, deutsche Unternehmen, die Interesse haben, nach China zu gehen, gibt es prinzipiell 3 Ausprägungen. Also dort hinzugehen, um zu produzieren oder einzukaufen, um sozusagen Produkte, die dann auf dem heimischen Markt hier verkauft werden soll oder von mir aus auch weltweit, oder sozusagen den China als Absatzmarkt entdecken und zu erschließen, um sozusagen die eigenen Produkte und Leistungen dann dort vor Ort zu vermarkten. Mhm. Und also da geht die Öffnung auch wirklich kontinuierlich und schrittweise voran. Also bis vor kurzem war es beispielsweise nicht möglich, Dienstleistungen zu verkaufen, also auch nicht als ausländisches Unternehmen sozusagen, sondern man musste alles unbedingt mit einem chinesischen Partner im Rahmen eines Joint Ventures tun. Mhm. Und aber da, sagen wir, lockern sich schrittweise jetzt einfach auch die Bestimmungen, dass die Chinesen mehr und mehr Interesse haben, ihren Markt zu öffnen im Dienstleistungsbereich. Die haben großes Interesse, nachdem der Weltmarkt oder die Lage insgesamt sehr instabil ist, sozusagen eine stabile Binnennachfrage zu generieren, um einfach das Wachstum, das der chinesische Staat einfach braucht, der Bevölkerung ein gutes Leben zu bieten und Wohlstand weiter auszubauen, dass das einfach auch durch die Binnennachfrage bedient wird und nicht nur durch letztendlich Produktionsaufträge, die aus dem Ausland kommen und halt mittlerweile einfach auch seit 2008 ausgeblieben sind.
Ja. Und jetzt kann ich mir das so vorstellen, also das ist aber dann eher was für größere Läden? Also muss ich jetzt eine gewisse Größe haben? Ich meine, jetzt gut, ich komme da wahrscheinlich jetzt nicht in Frage, nach China zu gehen, aber machen die nochmal, okay, wir nehmen mal jetzt Beispiel, das ist ja schön einfach. Ich komme jetzt auf die Idee und sage, okay, pass mal auf, wir haben ja Trainings und die wollen wir in chinesischer Sprache machen, die kann ich zwar nicht, von mir aus in englischer Sprache, aber sagen wir in chinesischer Sprache, wir wollen einen Partner suchen, der soll das, wie wir es machen, da vor Ort machen unter unserem Brand, ja, so als Beispiel, ja?
Ja, also ist kein Problem, sage ich mal. Also das ist Unternehmensgröße spielt sicherlich keine Rolle. Ich für meine Person, ich bin ja auch sozusagen Einzelunternehmer und habe nicht eine 100 scharfe Mitarbeiter hinter mir. Insofern fokussiere ich mich auch auf kleinere und mittlere Unternehmen. Mhm. Ganz kleine sind zugegebenermaßen nicht mit dabei, also keine Einzelunternehmer, aber ich berate beispielsweise ein Softwarehaus mit etwa 300 Mitarbeitern, ist schon ein ganz ordentliches Unternehmen, aber auch kein Weltkonzern, wenn man so will. Also
das Global ist Player,
genau.
Logischerweise.
Also das ist sind Unternehmensgrößen und alles, was dazwischen ist, ist kein Problem. Also es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, die man einfach mitbringen sollte, wenn man diesen Schritt wagt. Und da ist die Unternehmensgröße eigentlich der aus meiner Sicht der am wenigsten relevante. Also das ist, man muss, ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man einfach Lust hat, den Schritt zu gehen. Das wird nicht ganz einfach werden, das zu machen, muss man einfach auch vorausschicken. Es verlangt Herzblut und Engagement, aber ich denke, das ist jetzt auch gar nicht typisch für den chinesischen Markt, sondern das ist für jeden Bereich, den man sich erschließen will, dass man sozusagen das mit ganzem Herzen verfolgen muss, um es dann letztendlich auch zum Erfolg zu führen.
Ja, ich hab selber, wir haben ja auch als Dienstleistung Interimsmanagement, wir machen viel Vertriebsberatung, Aufbau von Vertriebsstrukturen. Und das ist ja ein häufiger Punkt, dass Unternehmen irgendwann feststellen, dass entweder ihre Kunden von ihnen verlangen, dass sie ins Ausland gehen. Also sagen, pass auf, wir haben ein Werk im Ausland, wo immer das sein mag, und bitteschön beliefer uns da. Und dann durch die Rahmenverträge, die eben haben, wenn es Fertigungsbetriebe sind oder so, dass sie sagen, wir produzieren, also musst du innerhalb von 4 Stunden oder 8 Stunden Ersatzteile liefern. Da kann ich ja nicht sagen, ja, ich sitze hier in Deutschland und ihr produziert in Brasilien, dann schicken wir mal einen los, der kommt dann in 3 Tagen und muss dann noch durch den Zoll und so, vielleicht dauert es auch 2 Wochen. Und das führte automatisch dazu, dass wir Kunden begleitet haben, in diesen Prozessen ins Ausland zu gehen, Mittelständler, also mit 60, 70 Mann, also ja nicht riesig, ja. Und das kann ich nur unterschreiben. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen. Also der erste ist sozusagen der Wille, ich will das jetzt machen oder ich muss es machen. Das ist ja manchmal auch aufoktroyiert durch die Kundenbeziehung, dass der sagt, geh dahin oder eben kein Auftrag mehr von uns. Und das ist natürlich nicht einfach, weil du streckst das vor allen Dingen ja die Managementkapazitäten des Unternehmens, weil die müssen sie in den Flieger setzen, dahin fliegen und so, ja. Also man muss dann schon gut organisiert sein, um das zu schaffen, weil man ja quasi die Firma nochmal aufbaut in so ein bisschen, so ein Stück weit, nur auch noch in einem anderen Kulturraum. Aber das Gleiche blüht dir, wenn du nach England gehst, nach Polen gehst, nach Russland gehst, nach Afrika gehst, nach sonst wo, nach Nordamerika gehst, auch wenn es da vielleicht, ich habe manchmal sogar den Eindruck, es ist einfacher, du gehst nach China oder nach Südamerika oder so, oder irgendwas, was völlig anders ist als Europa als Beispiel. Weil dann ist dir auch klar, es ist komplett anders und denkst du mehr nach.
Und die Erwartungshaltung ist eine andere an die Komplexität. Das ist sicherlich richtig.
Ja.
Und ich sag mal, was vielleicht China noch ein bisschen unterscheidet, ist, man sagt, man geht nach China vielleicht wie nach Polen, aber die schiere Größe des Landes, das sind ja eigentlich zig Länder, die man dort erschließen kann. Also wenn ich mir vorstelle, wir sind aktiv in Anhui, also das ist eine zentralchinesische Republik, 60 Millionen Einwohner und das ist eine Provinz.
So halb so groß, fast so groß wie Deutschland, mehr größer.
Und also insofern, also auch spiegelt vielleicht schon mal wieder, dass man da sehr genau überlegen muss, wo setze ich meine Ressourcen ein, weil die sind natürlich auch endlich, die jeder hat, und was ist ein idealer Standort für mich, wo will ich hin, wo sind meine Zielgruppen, wie kann ich die am besten ansprechen, also das sind so ganz klassischen Dinge. Und was vielleicht auch noch definitiv zu erwähnen ist, deshalb hatte ich das mit dem Herzblut auch erwähnt, das ist vielleicht ein bisschen anders als in westlichen Märkten, ich sag mal, ein chinesischer Kunde erwartet, dass der Chef sich einfach auch ab und zu mal blicken lässt. Und also man kann nicht sagen, okay, ich ordne da A, B, C ab und die machen da mal China, sondern das verlangt mit Sicherheit auch großes Management Attention, einfach auch Engagement von der Geschäftsleitung und von der Geschäftsführung, vom Vorstand, um sich dort einfach auch regelmäßig zu zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig für den Erfolg.
Mhm. Ja, ich kann das auch nur unterschreiben. Das geht sicherlich in Ländern sehr unterschiedlich, aber in Asien erwartet man eben, dass du dich da 100% auch einbringst und ich glaube, das geht am besten, wenn man eine Affinität zu dem Land entwickelt.
Absolut.
Die hat man vielleicht nicht am Anfang, aber man muss das, ich meine, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn man da hinfährt immer mit Widerwillen und sagt, boah, nee, jetzt muss ich da schon wieder hin, dann ist das grauenvoll und das wird am Ende in kurzer Zeit jeder merken, also von deinen Mitarbeitern bis zu deinen Kunden oder Interessenten, dass du da froh bist, wenn du wieder zum nächsten, also klar, musst wieder zurück, aber froh bist, wenn der nächste Flieger geht, ja, oder ob du eben sagst, toll, freue mich, dass es so ist. Und jetzt kannst du mir ein bisschen helfen, weil ich war in vielen Ländern der Welt und die Frage ist, ob sich das mit dem deckt in China. Meine Erfahrung ist, dass die Leute ja dort, nicht jetzt in China, aber in anderen Ländern, eben unglaublich gerne, was den effizienten Deutschen immer so nervt, unheimlich gerne erstmal das Land und also ihre Umgebung, ihre Stadt, ihre Sehenswürdigkeiten, ihre Sachen zeigen wollen, bevor sie übers Business reden. Sind die Chinesen genauso? Also in Japan ist das so, du musst ja jeden Tempel angucken, jeden Schrein und jedes Ding, bevor überhaupt einer mit dir über irgendwas reden will und dann muss er noch Golfspielen gehen und nicht, weil es ums Golfspielen geht, sondern ja, einfach. Und aber vor allen Dingen musst du jeden Shinto-Schrein und jedes Ding, was da zur Verfügung steht zum Angucken, muss angeguckt werden und musst du alles bewundern, bevor überhaupt einer anfängt, mit dir über andere Sachen zu reden. Und ich weiß nicht, ob die Chinesen genauso sind, deswegen ist ja toll. Wie sind das bei den Chinesen? Sind die so wie wir, so ganz auf Business? Guten Tag, hallo, setzen sich hin, wollen sie einen Keks, einen Kaffee, Bums und jetzt holen wir einen Vertrag raus? Oder sagen die, guck dir mal erstmal unser unglaublich schönes Land an oder wie... Die Stadt, in der ich bin.
Den Chinesen würde sagen, jetzt gehen wir erstmal essen.
Ja.
Also das ist vielleicht, also klar, es sind Kulturgüter und das ist schon auch wichtig. Allerdings ist es nicht so, dass man sozusagen, wie du jetzt gerade beschreibst, sich erstmal die Umgebung unter die Lupe nehmen muss und sich das alles ganz genau anschauen und das verinnerlichen, bevor man ein vernünftiges Gespräch führen kann. Es ist da eher wichtig, sozusagen der soziale Austausch ist sehr, sehr wichtig. Ich sag mal, eine Trennung zwischen Geschäft und Privaten, die ist auch viel fließender wie bei uns, muss man auch sagen. Also das schlägt sich auch nieder im Verhalten, wie die Leute arbeiten. Die arbeiten eigentlich immer. Also es wird wenig Rücksicht genommen auf einen Feierabend, auf ein Wochenende oder so. Also wenn Termine stattfinden sollen, dann finden die auch immer statt und es hat auch keiner Problem, jemanden noch um 9 Uhr abends anzurufen. Ich sage nicht, dass es immer passiert, aber das sind so Dinge, auf die man, die schon anders sind als bei uns. Mhm. Und einen wirklich sehr, sehr hohen Stellenwert, darum habe ich das eben auch schon erwähnt, ist gemeinsam zu essen. Das ist das A und O, also ein Bankett. Es gibt keine Geschäftsbesprechung, kann man eigentlich sagen, ohne dass man das beim Essen bespricht. Ja. Und auch schade ist nicht, wenn man ein bisschen Trinkfestigkeit mitbringt, weil da wird auch ganz gerne der eine oder andere chinesische Schnaps dazu getrunken. Ja. Und es kann durchaus sein, dass währenddessen 2 Stunden lang über Belanglosigkeiten gesprochen wird und über die Familie und was weiß ich. Und den letzten 10 Minuten werden dann aufgespart, um sozusagen den eigentlichen Grund des Meetings oder so zu besprechen. Und das wird dann so mal eben kurz abgehandelt. Und das ist, sag mal, für einen strukturierten Deutschen ist das ab und zu ja am Anfang sicherlich befremdlich, weil man sagt ja, wie kommen wir hier jemals zu Potte?
Ja.
Und auch was der Umgang mit Verträgen anbelangt, das ist halt ganz anders als bei uns. Also ein Vertrag, natürlich gibt es Verträge, aber Verträge haben keine Gültigkeit bis ans Ende der Welt, sondern das ist, sag mal, ist eine punktuelle Momentaufnahme der augenblicklichen Situation. Und wenn sich die Situation in 6 Monaten geändert hat, dann muss man halt da wieder drüber reden. Also das ist nicht so, da würde der Deutsche eher sagen, Moment mal, wir haben doch hier einen Vertrag gemacht. Dann würde der Chinese sagen, ja, aber da war die Situation ganz anders, jetzt müssen wir neu reden. Und
das ist mit Sicherheit ein Riesenthema. Also wie kann man das vorstellen? Das ist ja, wir hatten schon zu Gast Irina Slotina, die ist ja Russin und lebt in Deutschland, hat also auch 2 Herzen, wenn man so will, und die beschäftigt sich mit dem Transfer und interkulturellen Kompetenzelementen im Bereich eben unter anderem Russland-Deutschland auch. Und Das ist auch so, dass sie natürlich, dass diese Kulturelemente das größte Hindernis sind, wahrscheinlich Geschäft zu machen, größer als alles andere langfristig. Und ich kann mir das gut vorstellen. Dann sagt einer, okay, Moment, ich habe hier einen Vertrag und jetzt kommt der plötzlich und sagt, komm, wir verhandeln neu, weil jetzt die Welt sieht anders aus. Und dann sagt er, wie, die Welt sieht anders aus? Ja, Vertrag, ja, ich meine, der soll 2 Jahre laufen und dann ist man ja schnell dabei, dass man kommt da auch ein Teil der Enttäuschung her, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, wir gehen wieder zurück und so, wenn man das so heute verfolgt.
Mit Sicherheit. Also dass man da einfach nicht damit zurechtkommt, beziehungsweise wenn man das bei der Planung schon zu Beginn nicht berücksichtigt hat, dann kommt man vielleicht auch schnell in eine Situation, wo man, ich sag mal, an immer mehr das Gefühl hat zu investieren, ohne jemals einen Ertrag rauszuziehen. Und das führt, denke ich, dann schon dazu, dass der eine oder andere dann einfach sagt, na, so habe ich es mir nicht vorgestellt, dann verzichte ich lieber auf den Markt und gehe zurück. Ja. Also das ist, oder auch generell falsche Einschätzungen, dass versucht werden, aber gut, das ist jetzt China, denke ich mal, nicht anders als andere Länder, wenn jemand versucht, seine Produkte und Leistungen unadaptiert in einem anderen Markt zu verkaufen, dann ist die Gefahr schon groß, dass man auch scheitert, weil der Markt die so eventuell gar nicht annimmt. Und dann, wenn die Produkte nicht gekauft werden oder die Dienstleistungen, dann wird auch das Engagement sicherlich mittelfristig oder langfristig beendet werden.
Und wie lange muss man dann rechnen, dass man sehen kann, ob man auf der richtigen Spur ist? Also das gilt ja für alle Sachen, aber so, was würdest du sagen, was ist so ein Zeitraum, wo jemand sagt, okay, ich muss mir mindestens so viel Zeit nehmen, ich meine, das ist klar, wir haben über Herzblut gesprochen, wir reden nicht über 6 Monate, wir reden schon über Zeiträume, also man muss schon ein bisschen was tun, damit da was rauskommt, aber wie lang ist denn halbwegs realistisch für einen Mittelständler zu sagen, ich muss wie viele Jahre vielleicht reinstecken, bis ich überhaupt eine Abschätzung treffen kann, die realistisch ist, was man da...
Also ich denke, man sollte das, also den Einstieg auf jeden Fall mit einem Horizont von 12 bis 18 Monaten planen.
Ja.
Das alles andere ist unrealistisch. Ich sage nicht, dass es nicht klappen kann, aber klar kann man Glück haben, aber das ist einfach realistisch gesehen, es ist wichtig, das denke ich mir jetzt auch kein Geheimnis, dass die chinesische Gesellschaft sehr beziehungsgetrieben ist. Also das ist, also ein Netzwerk ist extrem wichtig und wenn man das nicht hat, weil man jetzt zufällig vielleicht einen Partner findet, der das mitbringt, das ist zum Beispiel ein sehr wesentlicher Erfolgsfaktor. Wenn man einen chinesischen Partner findet, der ein entsprechendes Netzwerk hat, einen entsprechenden Zugang, und zwar ein Netzwerk nicht nur, was den Markt anbelangt, sondern es ist sehr, sehr wichtig, auch auf den politischen Ebenen gut zu vernetzt zu sein. Und wenn man das einfach aufbauen will und pflegen will, das braucht einfach eine gewisse Zeit und die Chinesen auch erwarten, dass man die mitbringt und die sozusagen das auch danach beurteilen und so, ob das Engagement auch nachhaltig ist oder ob da nur einer kommt, der jetzt versucht, mal schnell ein Geschäft zu machen und dann wieder weggeht.
Mhm. Okay. Man glaubt es ja kaum, unsere Zeit ist schon für die erste Runde um.
Rainer, ja, so flott selber.
Aber ich kann da nicht locker lassen. Ich will noch auf jeden Fall ein paar Fragen stellen in der nächsten Runde, wenn wir uns zusammensetzen. Und zwar, mich bewegt ja sowas, bin immer ein Pragmatiker gewesen, wie so eine Art Mini, was muss ich als erstes machen? Jetzt wissen wir brauchen, sagen wir mal, 1,5 Jahre Zeitraum. Ja, was muss ich machen? Was würdest du empfehlen? Was sind sinnvolle Schritte, die man tut? Was kann man wirklich erwarten? Weil ich glaube, die meisten werden ja angezogen durch diese Hoffnung auf, boah, da sind hunderte von Millionen potenzielle Konsumenten, da wächst jetzt eine Mittelschicht dran, die wollen gern tolle Produkte kaufen, die wir hier zum Teil logischerweise auch haben, die vielleicht sogar da produziert werden, aber egal. Oder auch Nischenprodukte, die es da eben heute nicht gibt, die man von Europa oder aus Deutschland dahin bringen kann. Und das ist ja das eine, aber das ist so ein bisschen wie im Marketing auch, ja, wenn jeder ein potenzieller Kunde ist, ist am Schluss keiner. Und das handfest zu machen, handhabbar, wie so eine Art kleines Rezept zu sagen, okay, das sind die 5 Sachen, die musst du auf jeden Fall machen, da musst du Acht geben. Und das ist übrigens total anders als in jedem anderen Land. Das macht China sozusagen einzig. Das würde ich gerne nächste Mal machen, wenn wir
wunderbar
eine Aufnahme gerne machen, da würde ich mich sehr freuen. Und für heute, vielleicht für die Leute spannend, einfach mal zu sagen, mein Gott, okay, vielleicht nicht als Kleinstunternehmer, aber wenn ich schon eine mittelgroße Firma habe, ist möglicherweise selbst das, was ich heute mache hier in Deutschland, auch potenziell in Asien und in dem Fall im größten Teil Asiens, in China, vielleicht vermarktbar. Und einfach mal sich Gedanken zu machen, wenn das gehen würde, könnte ich mir das vorstellen, könnte ich eine Beziehung, eine Affinität, interessiert mich das, ja? Ist das ein Land, wo ich sagen würde, boah, das ist irgendwie spannend, da will ich hin oder eher nicht, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, drüber nachzudenken. Und dann nächste Mal sprechen wir drüber, wie man das konkret machen kann.
Ja, wunderbar, freue ich mich drauf.
Ebenso, vielen Dank.
Jo, gerne.
Rainer, danke, dass du hier warst und wie immer, die Hörer, eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.